Wie gerecht ist Gott? Ganz kurz die Antwort: sehr. Damit wäre ich schon fertig mit der Predigt heute. Nein, geht natürlich noch weiter, ganz klar. Ja, ich komme gerade vom Sommerlager, wie man sieht, unschwer. Und ich muss euch sagen, es gab eine ganz, ganz klasse Küche. Es gab jedes Mal ganz, ganz leckere Sachen zum Mittagessen. Pizza und Fleischbällchen. Und es gab nicht wenige Kinder, die sagten, also zu Hause kriegen wir nicht so tolle Sachen. Ja. Ich weiß nicht, wer es im Einzelnen war. Und wenn ich es wüsste, würde ich sie auch nicht sagen. Das waren sicher alles Weinheimer Kinder. Also es gab lauter leckere Sachen und am letzten Tag gab es dann eine Kartoffelsuppe mit so grünen Kräutern drin, Kartoffeln etwas al dente und so kleine Fleischwurstbröckchen drin, die man für alles Mögliche halten konnte. Und da gab es dann schon nochmal Kinder, die sich drumherum drücken wollten. Aber natürlich, so ist das Leben. Ne? Man kann nicht immer nur von Nutella-Broten und Pizza leben. Das würde man dann irgendwann merken und sehen. Da wird man blass und schwach. Und so denke ich, ist es auch manchmal mit Gottes Wort. Zum Geburtstag bekommen wir so tolle Worte, auch wie heute vom Gerhard, Psalm 124, Vers 8. Aber die Bibel enthält nicht nur solche Abschnitte, sie enthält auch Worte, die sehr ernst sind. Und das Wort, das für heute vorgeschlagen ist zur Predigt, war so ein Wort. Mein erster Impuls war, ach, da gibt es doch ganz interessante Themen auch, über die man predigen konnte. Aber bin dann doch hängen geblieben. Ich glaube, es ist auch gut so. Wie gerecht ist Gott? Und der Abschnitt dazu steht im Matthäusevangelium. Matthäus Kapitel 25 ist ein Teil von den Abschiedsreden von Jesus. Jesus hat also das Ende vor Augen am Kreuz und hat nur noch wenige Stunden mit seinen Jüngern, seinen Freunden zusammen. Matthäus 25 und auch 24, das sind die sogenannten Endzeitreden. Also er benutzt die letzte Zeit, die er noch hat mit seinen Jüngern, nicht für praktische Ratschläge für den Alltag. Er benutzt diese Zeit, um auf die Ewigkeit zu sprechen zu kommen. Irritierend. Irritierend. Aber so ist es. So ist es. Und das ist kein Blackout, sondern das ist voller Absicht. Und das ist wichtig und das ist dran. Manchmal ist mal Kartoffelsuppe dran und manchmal ist auch solch ein Thema dran. Denn es ist, also das Reich Gottes oder die Endzeit, es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten 1, jeden nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber 1 empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat herzu, der 5 Zentner empfangen hatte und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Sieh da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte und sprach, Herr, Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht säst, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Sieh, da hast du das, deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Wie gerecht ist Gott? Da wird man gern ein paar Fragen stellen. Ich wäre Jesus jetzt hier, dass wir ihn sehen könnten. Wir hätten ihn gerne interviewt. Ich muss zugeben, ich hätte ihn auch gerne interviewt dazu. Man ist immer so in der Versuchung, als Prediger auf alles eine Antwort geben zu können. Ich kann nicht auf alles eine Antwort geben, auch wenn ich diesen Text hier so sehe. Aber ich möchte mit euch ein paar Fragen stellen zu diesem Text. Die erste Frage, wer ist der Herr und wer sind die Knechte? Das ist ja eine Geschichte, die Jesus erzählt, eine Geschichte, wo einem der Mund offen stehen bleibt, wo man denkt, das sind Verhältnisse. Wow, das ist eine Geschichte, aber hinter dieser Geschichte steckt ja eine Wirklichkeit. Und da will ich es ganz kurz machen. Es geht um Jesus in dieser Geschichte. Er ist der Herr dieser Geschichte. Er geht weg und er kommt wieder. Er geht weg, er ist weggegangen, Himmelfahrt ist er zum Vater gegangen und er wird einmal wiederkommen. Wir wissen nicht wann. Es wird für alle Beteiligten eine Riesenüberraschung sein, soweit ist klar, das hat er schon vorausgesagt. Und er macht hier seinen Freunden, den Jüngern, klar, dass er ihnen viel anvertraut. Wirklich sehr, sehr viel. Bei der Wiederkunft, wenn Jesus wiederkommt, da werden sie ihm berichten, was aus diesem vielen geworden ist. Ist noch etwas dazugekommen? Oder war der Ertrag nicht so dolle? Ist gar kein Ertrag da? Es geht hier speziell um die Gläubigen. Es geht auch um uns. Manchmal habe ich so das Gefühl, wir haben so ein Selbstbild von uns, als seien wir Zuschauer. Als machten wir die Bibel auf wie ein Zuschauer, als nehmen wir an den Gottesdiensten teil wie ein Zuschauer. Und wir wissen, wozu Zuschauer da sind. Die sind dazu da, um alles zu beurteilen. Aber wir sind keine Zuschauer. Wir sind Haushalter, wir sind Knechte. Und jeder von uns hat etwas anvertraut bekommen von Jesus. Das mag uns aufstören, wie eben die Kartoffelsuppe manche Kinder aufstört. Wir denken, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wir denken, da kann ich nichts mit anfangen. Das nimmt mir die Geborgenheit, die ich so sehr brauche. Aber Jesus mutet es uns zu. Wir sind alle miteinander unterwegs zu dem Tag, an dem wir Rechenschaft geben müssen über die Art und Weise, wie wir so, was wir aus unserem Leben angefangen haben, mit unserem Leben angefangen haben. Jeder von uns ist unterwegs auf diesem Weg. Das war die erste Frage. Wer ist der Herr und wer sind seine Knechte? Jesus ist der Herr und wir sind Knechte. Wir sind seine Knechte. Wir sind auch seine Brüder, wir sind auch die kleinen Brüder und die kleinen Schwestern. Und wir sind Kinder unseres himmlischen Vaters, aber wir sind auch Knechte. Die zweite Frage, wo geht der Herr hin und warum bleibt er so lange weg? So fragt noch die Jünger übrigens damals, wo gehst du hin? Warum eigentlich? Und wann kommst du wieder? War auch so eine Frage. Und Jesus hat an der einen oder anderen Stelle darauf auch Antworten gegeben. Manche dieser Antworten können wir in der Bibel auch nachlesen. Mir ist es so gegangen, dass diese Antworten für mich nicht wirklich Antworten waren, aber ja, so ist Jesus. Er sagt zum Beispiel, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten, also eine Wohnung in Gottes neuer Welt. Ich renoviere schon mal die Wohnung oder ich baue sie schon mal. Freut euch, in meines Hause sind viele Wohnungen. Da habe ich so gedacht, naja, also wenn Gott diese Erde geschaffen hat in einem Nu, da ist es doch ein geringes, diese Wohnung, diese lächerlichen Wohnungen da herzustellen. Aber so sagt Jesus. Und er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Der Tröster ist der Heilige Geist. Kann Gott das nicht so einrichten, dass Jesus und der Heilige Geist gleichzeitig da ist? Ich weiß es nicht. Ich nehme es so hin. Manches von dem Fahrplan Gottes können wir vielleicht schon ahnen, manches sogar verstehen. Aber vieles und das Allermeiste verstehen wir jetzt noch nicht. Wir wissen es nicht. Und das Gleichnis beantwortet die Frage ja auch nicht, warum der Herr dann wegbleibt und warum er sich nicht selber um seine Talente kümmert. In der Ewigkeit werden wir einmal verstehen, wenn Gott uns dann hinter die Kulissen schauen lässt. Und dann werden wir sagen, ach so war das. Ach, deswegen die 2000 Jahre oder die 3000 Jahre oder wie viel es denn waren. Ja, jetzt ist alles klar. Hier können wir es nicht verstehen. Unsere ganze Lebenszeit ist angefüllt mit alltäglichen Problemen. Da sind Probleme dabei, Anfechtungen, Herausforderungen, Sorgen. Aber wir dürfen wissen, dass das nicht das Endgültige ist. Man steckt oft so im Nahkampf mit Problemen. Und man denkt, jetzt kommt es darauf an, diese Probleme zu bewältigen. Und jetzt brauchen wir hierfür Antworten. Das andere können wir alles gar nicht brauchen. Jesus ist anderer Meinung. Es muss über die Ewigkeit geredet werden, auch in der Zeit. Und gerade auch angesichts vieler Probleme und Anfechtungen, in denen wir leben. Wir dürfen wissen, dass dieses Wegsein des Herrn nicht das Normale ist, nicht das Endgültige ist. Es ist der Ausnahmezustand, in dem wir leben. Gemessen an der Ewigkeit ist dies der Ausnahmezustand. Es ist nur eine ganz kurze Vorstufe zum Endgültigen. Man mag sagen, was interessiert mich das? Warum macht man eigentlich so viel Aufhebens davon? Es ist irritierend, wie viel Jesus über die Endzeit sagt in den Evangelien. Mich interessiert, was jetzt wichtig ist. Das ist das, was zählt. Ist nicht die Ewigkeit in den Reden Jesu überproportional vertreten? Ist nicht das Reden von der Ewigkeit auch in der Gemeinde, im Reich Gottes überproportional vertreten? Mir sind dazu 4 Antworten eingefallen. Erstens, wenn nicht Jesus mit uns über die Ewigkeit redet, speziell am Sonntag oder meinetwegen auch in der Bibelstunde, wenn wir die Bibel aufmachen in der stillen Zeit, meinetwegen auch, wenn nicht Jesus mit uns über die Ewigkeit redet, wer tut es dann? Die Woche hat 168 Stunden. So viele Begegnungen, so viel Input, so viel, was uns begegnet an Reizen. Wo geht es denn da um die Ewigkeit, wenn nicht Jesus mit uns darüber redet? Antwort 1. Antwort 2. Die Art und Weise, wie wir hier und jetzt leben, mitten in unserer Anfechtung geschwängerten Welt, hat Konsequenzen für die Ewigkeit. Hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Das zeigt das Gleichnis sehr deutlich. Und drittens, je nachdem, was für eine Perspektive ich habe, bestimmt das die Art und Weise, wie ich jetzt meine Gegenwart gestalte. Je nachdem. Nehmen wir dieses große Schiff, dieses Passagierschiff, das untergegangen ist auf der Jungfernfahrt, die Titanic. Die Passagiere haben sich gefreut, dass sie noch ein Ticket ergattert hatten. Die Auswanderer in der dritten Klasse, die haben sich gefreut, bald sind wir in Amerika, da bauen wir uns eine neue Existenz auf. Aber hätten die gewusst, wie die Fahrt endet, wären sie sicher ganz anders auf dieses Schiff gestiegen. Wenn überhaupt, wahrscheinlich hätten sie ihr Ticket verschenkt. Oder sie hätten es ganz schnell verbrannt, damit ja keiner Schaden nimmt. Und viertens, ist es gut zu schauen, wie stehe ich jetzt im Verhältnis zum Ziel meines Lebens. Immer wieder sich neu zu orientieren. Wo bin ich eigentlich jetzt? In dem großen Ganzen. Man verliert sich sonst im Nahkampf mit dem Alltag. Das war die Frage 2, wo geht der Herr hin und warum bleibt er so lange weg? Wir müssen uns damit, ich kann die Antwort nicht beantworten. Ich weiß aber eins, ich habe da so eine kleine Antwort gefunden heute früh beim Beten vorhin im Nebenraum. Übrigens ist immer 9:45 Gebet für den Gottesdienst. Ich möchte dazu nochmal einladen. Wer noch ein bisschen Zeit hat, komm doch bitte dazu und bete für den Gottesdienst. Ich schaue mal gerade auf die Losung des heutigen Tages. Steht in Johannes 12, Vers 46. Christus spricht, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Darum bleibt Jesus so lange weg. Es dient alles dazu, dass mehr Menschen das Licht sehen. Die dritte Frage. Was vertraut der Herr uns an? Und jetzt nähern wir uns gefährlich der Frage, wie gerecht ist Gott? Was vertraut der Herr uns an? Da haben wir alle gedacht, boah, dem einen 5, dem anderen 2, dem anderen 1. Und am Schluss soll der eine noch das geben, was er hat, der arme Knilch, und soll es dem geben, der 10 hat. Ja, das stellte also die gesamte Steuergesetzgebung und alles Gerechtigkeitsempfinden total auf den Kopf. Im Text steht, was vertraut der Herr uns an? Sein Vermögen. Was ist das? Das ist viel Geld, 1 Zentner Silber. 1 Zentner war nach damaligem Maß etwa 34 Kilogramm. Wie viel ist das? Können wir schlecht umrechnen. Wir haben nicht so viel mit Silber, vor allen Dingen nicht in diesen Massen zu tun. Wie viele Löffel sind das? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein Geldmaß damals gewesen. Es sind 6.000 Drachmen gewesen und eine Drachme war ein Tagelohn. Das bedeutet, umgerechnet, wir sprechen hier, wenn wir von 1 Zentner Silber sprechen, von 20 Jahreslöhnen. 20 Jahreslöhne in unser Geld wiederum umgerechnet, mögen das 500.000 Euro sein. So ungefähr, je nachdem. Das war so viel, wie einer damals im Lauf seines Lebens verdienen konnte. Bei einer Lebenserwartung von 40, älter sind sie damals im Schnitt nicht geworden, konnte man 20 Jahre arbeiten und verdienen. Und das war dann ungefähr so der Lebensertrag, 1 Zentner Silber. Wie können wir das übertragen? Das, was Gott uns an Vermögen anvertraut hat, ist nicht klar auch Geld. Wer will das in Abrede stellen? Oder die Fähigkeit, Geld zu verdienen, meinetwegen. Es ist auch unsere Lebenszeit. Mancher lebt ein langes Leben. Ich sehe hier unter uns welche, die sind 89. Und da staunen wir und da denken wir, ob ich wohl mal so alt werde. Vielleicht rechnen wir insgeheim damit. Und sind ganz enttäuscht, wenn nur 60 dabei rauskommen. Oder 20. Dass wir ihn kennen dürfen, dass ich ihn kenne, den Herrn, betrachte ich als das große Glück meines Lebens. Und ich denke, welch ein Vorrecht. Meine Lebenskraft, meine Vitalität, das ist eine Gabe Gottes. Das Vorrecht, dass ich zu Gott beten kann, dass ich nicht auf irgend so einem Götzen angewiesen bin, irgendwelche komische Dämonen, die meine Verehrung verlangen, sondern dass ich zu meinem Vater beten kann. Meine Begabung, wir sprechen ja von Talenten, das ist genau das griechische Wort von diesem Zentner Silber. Die geöffneten Augen und Ohren für Gottes Wort, dass mir da ein Wort Gottes lebendig wird, dass es mir etwas sagt und mich verändert, mir Kraft gibt. Buchstäblich mein Vermögen natürlich. Die Freiheit, in der ich lebe, im Gegensatz zu Geschwistern, die, sagen wir mal, in Korea leben und die im Lager sind, die überhaupt keine Freiheit haben, die keine Entfaltungsmöglichkeit haben. Da gehöre ich sicher zu denen mit den 5 Talenten. Seinen Heiligen Geist, das Saatgut des Evangeliums, das mein Herr mir anvertraut hat, das ich jetzt auspacken darf vor euch. Die Beziehung, manche haben viele Beziehungen, manche haben intensive Beziehungen, andere haben wenige Beziehungen oder nicht so intensive. Sind ist auch ein Teil Vermögen, was uns der Herr anvertraut hat. Die Chance, eine geheiligte Persönlichkeit zu werden. Umstände, in denen wir uns bewähren können und Lebensmittel, die wir anderen weitergeben können. Guten Rat und Nähe. Die Liebe Gottes, die er in unsere Herzen ausgegossen hat, in der Bibelstunde war das Thema. Das ist doch ein Reichtum, dass Gott seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen hat. Was für ein Talent. Wir haben ein riesiges Vermögen anvertraut bekommen. Viel, viel mehr, womit wir hätten rechnen können. Ein Talent ist schon ganz viel. Und 5 Talente, das ist einfach gigantisch. Warum? Nein, nochmal zurück. Ich glaube, es ist gut für uns, wenn wir uns Zeit nehmen. Ich habe ganz bewusst ganz viel aufgezählt hier. Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, einmal zu gucken, was hat Gott mir eigentlich anvertraut? Vielleicht habe ich bisher gesagt, ich habe nichts. Was ist das? Unbegabt. Keine Entfaltungsmöglichkeiten. Ungute Beziehungen, in denen ich lebe. Und. Man kann viel anführen. Aber es gibt auch viel, viel Positives. Viel mehr, als wir denken, wenn wir nur so oberflächlich darüber hingehen. Und dann bleibt uns der Protest schon ein wenig im Hals stecken, wie ungerecht doch Gott ist. Was wir alles haben von Gott. Ein riesiges Vermögen. Ein Talent oder 5, ganz egal, immer viel. Und dann kommt bei allem Staunen doch die Frage hoch und die bleibt, die nagt im Hintergrund. Warum ist das Vermögen unterschiedlich verteilt? Warum der eine 1, der andere 5, andere 2? Ist das gerecht? Wir haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Wir wollen, dass es gerecht zugeht. Und das kann nicht sein, dass da Unterschiede sind. Beim Sommerlager hatten wir ein Geländespiel mit 2 Gruppen. Und es gab natürlich eine Gewinnergruppe und es wurde auch ein Preis ausgelobt. Aber ich hatte vorher nicht so ganz genau die Modalitäten gesagt. Das war mein Fehler. Es gab 2 Tüten Süßigkeiten. 30 Kinder. Und dann ging es ans Verteilen. Und ihr glaubt nicht, wie knallhart argumentiert wurde, wer wie viel wovon haben sollte. Wohlgemerkt, es ging um 700 Gramm Süßigkeiten für 30 Kinder, 23,3 Gramm pro Person. Das ist wirklich ein Klacks. Aber so ein Gefeite, das war enorm. Das steckt so in uns drin, wir wollen es gerne gerecht haben. Das heißt, möglichst gleich. Aber was ist gleich, wenn eine Gruppe gewonnen hat? Und wir Erwachsenen sind nicht besser. Wir sind genauso. Wie gerecht muss es denn zugehen? Auch bei der Geschichte meldet sich das Gerechtigkeitsempfinden. Seht euch die Verteilung des Vermögens unter die 3 Knechte an. Ist das gerecht? Und mancher fragt sich das, wenn er sich selber vergleicht mit anderen. Ich weiß das unter uns, diese Fragen da sind. Wieso ist das so? Warum hat der eine so ein glückliches Familienleben und der andere eben nicht? Das ist nicht fair. Könnt ihr auch sagen, warum lebe ich hier in Hemsbach und nicht in Kalkutta? Gab mal so ein Lied von, glaube ich, Clemens Bittlinger, warum lebe ich hier in Frankfurt und nicht in Teheran, glaube ich, so ähnlich hieß das, wo er selber staunt darüber, warum geht es mir eigentlich so gut? Aber unser Gerechtigkeitsempfinden meldet sich immer da, wo es uns schlecht geht. Man kann dabei bitter werden und möchte einen Versuch einer seelsorgerlichen Antwort geben. Gottes Gerechtigkeit geht nicht nach dem Prinzip der Gleichheit. Wir versuchen auch politisch nach dem Ziel der Gleichheit zu gehen. Und das machen wir deswegen, weil wir sehr begrenzt sind. Wir können nicht in die Menschen hineinschauen. Wir wissen nicht, wie viel einer vertragen kann. Und deswegen sagen wir einfach, alle sollen es gleich haben. Das ist aber nicht gut. Das kann ziemlich schlimm ausgehen. Gottes Gerechtigkeit geht nicht nach dem Prinzip der Gleichheit. Er richtet sich danach, er ging nach Tüchtigkeit vor. Habt ihr es gemerkt im Text, so haben wir es gelesen? Da ging es nach Tüchtigkeit. Was heißt das? Das heißt, er ging danach vor, was für uns angemessen ist. Was wir bewältigen können. Womit wir fertig werden. Zu viel des Guten schadet manchmal eben auch. Es gibt grausame Geschichten von Lottogewinnern, die im ersten Moment himmelhoch jauchzend waren und dann nicht in der Lage waren, mit diesem vielen plötzlichen unverhofften Reichtum umzugehen, alles verschleudert haben für irgendein belangloses Zeug und am Ende alles verloren haben, hochverschuldet, sich schließlich einen Strick genommen haben und sich das Leben genommen haben. Grausame Geschichten. Wir vertragen nicht alle gleich viel an Talenten. Das ist einfach so. Und wir können auch nie in der Haut eines anderen glücklich werden. Wir können nur in der eigenen Haut glücklich werden. Und Gott ist einer, der kann hinter die Haut gucken. Wir können das nicht. Gott kann hinter die Haut gucken und er weiß, was kann diese Haut halten an Glück? Oder wie viel braucht sie zum Glück, auch zum Lebensglück? Er gab ihnen an jeden nach seiner Tüchtigkeit, das heißt nach der Fähigkeit, mit dem Anvertrauten auch etwas anfangen zu können. Wem zu viel anvertraut und zu viel Verantwortung aufgetragen wird, der scheitert. Der zerbricht, der wird überheblich und macht dann die anderen platt, wie auch immer. Ganz nebenbei, dass wir unterschiedlich sind, auch in dem, was Gott uns verliehen hat an zeitlichen Gütern, sind unterschiedlich gesund auch, unterschiedlich beauftragt und unterschiedlich versorgt. Das hat ja auch zur Konsequenz, dass wir einander dienen können. Der, der Überfluss hat, kann dem dienen, der keinen, der Mangel hat. Und das ist auch nicht das Schlechte. Das trägt nämlich dazu bei, dass wir Liebe üben. Und das ist genial. Es ist gut, wenn wir versuchen, die Unterschiedlichkeit auszugleichen. Ich denke, das haben wir auch als Auftrag mit auf den Weg gekriegt. Aber es ist auch gut, das Prinzip der Gleichheit einmal getrost fahren zu lassen und sich darüber zu freuen, dass Gott einer ist, der nach Angemessenheit die Dinge verteilt. Es lebe der Unterschied. Warum handeln die Knechte so unterschiedlich? Das war mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt hier, weil das beobachten wir hier. Die Haltung der Knechte, ihre Motive und wie sie zu ihrem Herrn standen, waren ganz verschieden. Das war der eigentlich, nicht der Ertrag war so sehr unterschiedlich, sondern wie sie ihre persönliche Beziehung zu dem Herrn gelebt haben. Zwei Knechte handeln aus Vertrauen und einer aus Faulheit, Angst und Misstrauen oder wie immer man das nennen will. Die Voraussetzungen, mit denen die Knechte an den Auftrag ihres Herrn herangehen, sind nicht gleich. Am Anfang merkt man keinen Unterschied, aber dann bei den Rechenschaftsberichten, da merkt man, hoppla, hier ist etwas faul. Von Anfang an ist etwas faul gewesen. Die beiden ersten Knechte bezeugen dankbar, Herr, du hast uns eine Anzahl Zentner anvertraut, 2 oder 5. Das klingt richtig positiv. Ah, du hast uns das anvertraut. Herr, Möglichkeiten, Potenzial, danke. Er teilt ihnen von seinem Vermögen etwas zu. Und sie wussten den Wert dieses Vertrauens auch zu schätzen. Das ist auch Liebe, wenn man etwas anvertraut bekommt. Sie erkannten diese Liebe und sie beantworteten diese Liebe mit Gegenliebe, indem sie die Zentner angelegt haben, indem sie investiert haben. Sie wollten sich bemühen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen und haben sie auch gemacht. Sie handelten wie Leute, die in die Freiheit entlassen werden. Ich stelle mir das richtig vor, wie sie da so mit Koffern voller Geldscheine bepackt losziehen und schon mal so im Kopf überlegen, was kann man jetzt daraus machen? Da gibt's doch, habe ich doch was gehört, da gab es doch eine todsichere Aktie oder irgendetwas. Ah, jetzt kommt wieder Widerrede. Das ist immer schlecht so während der Predigt. Ach, ja, aber im Positiven. Sie gingen los, sie haben sich gefreut. Jetzt geht es los. Und völlig und grundsätzlich anders der Dritte. Da müssen wir nochmal Vers 24 lesen. Da muss ich mal zurückgehen hier im Text. Ja. Der sagt ganz unten im Text hier: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Und vor allen Dingen, jetzt kommst, das ist der Hammer. Siehe, da hast du das Deine. Als nach dem Ersten Weltkrieg die Sachsen ihren König, den Friedrich III., abgesetzt haben, da soll der gesagt haben: Dann macht euren Onkel doch alleine. So klingt das. Dieser Knecht hat eine fast feindselige Einstellung zum Herrn. Ich wusste, du bist ein harter Mann. Wusste ich schon von Anfang an. Der ist ganz anders losgezogen mit seinem Talent. Dazu eine Lüge, ein Selbstwiderspruch, wenn man genau hinguckt. Du erntest, wo du nicht gesät hast, sagt er einerseits. Und andererseits, da hast du das Deine. Also er gibt zu. Das ist ja von dem Herrn gekommen. Er hat also gesät. Aber dieser Vorwurf, dass der völlig haltbar ist, unhaltbar ist, das ist ihm gar nicht bewusst. Hatte er Angst? Fest steht, er kannte seinen Herrn nicht. Er wollte ihn nicht kennen. Vielleicht ein innerer Protest, dass er nur einen Zentner bekommen hat, diesen Normalzentner, statt zwei oder fünf. Das macht ihn faul und untätig. Das Vertrauen seines Herrn, die Liebe, das Vermögen, er ist verpufft. Wirkungslos. Es gab kein entsprechendes Echo in seinem Herzen. Nur kein Risiko eingehen, den Ist-Zustand bewahren, keine Entwicklung wagen. Es könnte ja schief gehen. Oder war es einfach nur eine Entschuldigung, um sich keine Mühe geben zu lassen? Der Herr ist es sowieso nicht wert, dass man sich da krumm macht für den. Ach, soll der doch selber sehen, wo er bleibt mit seinen Talenten. Was geht mich das an? Immerhin gehört eine gewisse Unverschämtheit dazu, so patzig aufzutreten. Steckten hinter der vermeintlichen Furcht vielleicht doch nur Rebellion und Auflehnung und Selbstgerechtigkeit nach dem Motto: Mir kann keiner was vorwerfen. Ich habe doch, hab's ja nicht geklaut, hab's ja nur vergraben und wieder ausgebuddelt. Oder vielleicht spekuliert er auch, dass der Herr möglicherweise gar nicht wiederkommt. Und dass er irgendwann, wenn die Frist um ist, das Talent ausbuddeln kann und für sich selber verbrauchen kann. Jedenfalls macht er nur sein Ding und kümmert sich nicht um das anvertraute Geld. Da hast du das Deine. Das klingt nicht nach beglückender Lebenserfüllung im Dienst des Herrn. Das ist Ärger. Ganz anders die beiden. Fröhlich zeigen sie, was sie geschafft haben. Ganz ohne Stolz und Überheblichkeit. Einfach eine Freude darüber. Es hat geklappt. Sie vertrauten darauf, dass der Herr ihr Bemühen erkennen würde. Siehe, ich habe dazu gewonnen. Was wäre denn passiert, wenn der mit dem einen Talent investiert hätte und alles verloren hätte? Ich glaube, dass der Herr ihn angenommen hätte, dass er gesagt hätte: Recht so, du tüchtiger und treuer. Naja, tüchtig vielleicht nicht, aber doch treuer Knecht. Geh ein zu deines Herrn, Freude. In den Briefen steht irgendwo, von uns wird nichts anderes verlangt als Treue. Vielleicht sind wir nicht so sehr tüchtig, aber doch wenigstens treu. Das wäre doch schon etwas. Welch ein Urteil, welch eine Zukunft. Die einen bekommen das Prädikat tüchtig und treu und werden eingeladen ins Licht. Ja, dazu ist Jesus gekommen, um Licht in die Finsternis zu bringen. Dazu ist Jesus gekommen, um diese Knechte glücklich zu machen. Geht hinein in eures Herrn Freude. Das ist so eine Wendung, da stolpert man darüber. Was ist das für eine Freude? Wir kennen nur die Freude der Welt, das ist nicht viel. Aber die Freude des Herrn, das muss gigantisch sein. Der andere bekommt das Prädikat böse und faul und wird zum Schluss als unnütz bezeichnet. Er wird dazu verdammt, in der Finsternis die eigene Dummheit und die selbstverschuldete Qual zu beklagen. Und hier möchte ich gern einhaken und möchte sagen, das ist nicht so, dass Gott in seiner Welt praktisch zwei Schubladen hat. Er hat also ein so einen Schrank oder so gezimmert mit zwei Schubladen. In die eine Schublade ist die Freude und in die andere ist die Finsternis. Jesus hat uns das Licht gebracht, nicht die Finsternis. Die Finsternis ist sowieso immer schon da, wo Gott nicht ist. Das ist der Unterschied. Der dritte Knecht hat es vorgezogen, quitt zu sein mit diesem Herrn, weg von diesem Herrn. Und letztlich erfüllt sich das, was er sich sein ganzes Leben lang gewünscht hat, was er sich aber wahrscheinlich nicht so vor Augen gemalt hat. Eine Ewigkeit ohne das Licht. Wo dieses Licht nicht ist, bleibt die Finsternis. In Gottes neuer Welt kann ich gar nicht ausmalen, wäre wahrscheinlich auch umsonst. Sicher wird da Lobpreis sein. Und zwar selbst auch für die, die nicht so die Lobpreiser sind, bei denen da nicht so das Herz aufgeht unter uns. Die werden ihr Herz dafür entdecken. Und die werden sagen, Mensch, ist das erfüllend, Gott zu loben. Auf jeden Fall bekommen wir auch Verantwortung. Die neue Welt will auch gestaltet sein. Da freuen sich vielleicht die Praktiker und denken, wow, freue ich mich drauf, und den Lobpreisern sei gesagt, da kommt noch viel, viel mehr als dieser lebendige Lobpreis, den wir jetzt schon haben hier auf der Welt. Wir dürfen hier schon üben und uns vorbereiten auf die Aufgaben, die dann auf uns warten. Dann wird es kein Beneiden geben und kein Vergleichen nach dem Motto, wem ist viel anvertraut und wer hat eben Pech gehabt und nicht so viel gekriegt. Und weil das in der Ewigkeit schon so ist, sollen wir es hier auch nicht tun. Nicht vergleichen. Schließlich wird von dem, dem viel anvertraut ist, auch unter uns hier, viel erwartet. Wer möchte mit ihnen tauschen? Besser nicht. Von uns allen erwartet Gott, dass wir mit dem, was er uns anvertraut hat, es sei viel oder wenig, handeln und uns einsetzen mit dem Ziel, ihm Freude zu machen. Das ist das Ziel, ihm Freude zu machen. Dafür hat er uns die Talente gegeben, die Zentner und was auch immer, Beziehungen, seinen Geist. Dazu hat er uns sein Vermögen anvertraut. Amen.